Wir wollen jetzt den großartigen Gott zusammen anbeten mit Liedern. Das ist immer wieder eine schöne Möglichkeit, auch da Gott die Ehre zu geben. Genau. Lasst uns das zusammen machen.
Ich bete mit uns. Vater, danke, dass wir vor dich treten dürfen. Danke, dass die Wahrheit, so wie sie letztes Jahr so oft genannt wurde, immer noch gilt. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist so groß, dass diese ganze Welt und alles um uns herum gemacht und jeden einzelnen von uns hier siehst du. Auch uns als Freizeitgruppe, wenn wir jetzt vor dich kommen, dich anbeten. Halt du deine Hand über uns, über dem Raum, segne Stefan, seine Worte, unsere Herzen im Hören und gebrauch diese TWT, dass jeder einzelne von uns dich mehr kennenlernen darf, Schritte gehen darf mit dir. Wir legen es dir hin, wir brauchen dich, du bist groß. Amen.
In die letzte Runde Urgeschichte. Wow, ihr seid richtig tough. 11 Kapitel, 2000 Jahre in 3 Stunden. Oh. Aber bevor wir einsteigen gleich, was ich richtig cool finde, ist, dass ein Teil von euch, vielleicht sogar alle, richtig mitlesen und mitdenken. Und dann ist es klar, dass da auch Fragen kommen. In meiner Kleingruppe hatte ich heute ein tolles Erlebnis. Ich habe so die Fragen ja gemacht für die Kleingruppe und hatte ich so ein paar Icebreaker, so, ne, dass man reinkommt. Und ich habe die Frage vorgelesen und dann kam ein Kommentar. Müssen wir das jetzt machen? Ich weiß gar nicht mehr, wie hast du es genau gesagt? Also, können wir nicht gleich tiefer einsteigen? Ja. Ich habe da so viele Fragen und das ist genial. Ja. In so kurzer Zeit kann man leider nicht alles abhandeln. Und ich habe auch von der Maike dann noch eine Frage bekommen über die Kleingruppe. Ich weiß nicht, ob es aus deiner war oder woanders. Wie ist denn das bei Kain? Woher kam denn die Frau von Kain und so? Und die Frage ist jetzt einfach, ich bin ja jetzt durch mit meinen Vorträgen und habe jetzt dann für morgen auch noch einen Workshop geplant und überlege jetzt dann, den vielleicht noch ein bisschen zu ändern oder vielleicht auch 2 anzubieten, dann am Montag nochmal. Wer wäre denn tatsächlich daran interessiert, an der Fragestunde? Gibt es da Interesse? Okay, ja, gar nicht so viele. Dann könnten wir es vielleicht auch so machen, entweder kommen ja noch ein paar Fragen, oder wir machen es tatsächlich so, dass ich dann doch meinen geplanten Workshop für morgen mache. Und wenn dann einfach Fragen von euch da sind, könnt ihr mich ja auch jederzeit, oder auch hier, ne, dann nehmen wir noch mehr Theologen, Tobi, Cashi oder auch hier, Benjamin, der ja auch immer das eine oder andere an Workshop da einen Input macht, können uns gerne ansprechen. Ja, dann würde ich es dann vielleicht eher so machen. Und mache euch Mut, dann einfach auf uns zuzukommen. So viel dazu. Wir steigen ein in den letzten Teil. So, genau. Urgeschichte Teil 2. Nach dem Sündenfall und dann Kain und Abel gerät die Welt in einen Abwärtsstrudel. Und die Menschen drehen sich nur noch um sich. Und das zieht sie förmlich wie im Sog nach unten und weiter weg von Gott. Selbstverwirklichung, ja, Gott, nein. Und wir lesen in der Bibel, die Menschen, die waren böse und widerwärtig in den Tagen Noahs. Und wir haben eine Stelle, ja, die Welt nimmt, die Sünde nimmt zu in der Welt und erreicht vor der Sintflut ihren Höhepunkt. Wir haben eine Stelle in Matthäus 24, die ist ganz spannend. Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Da lesen wir, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohn. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam, und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Das heißt, die Zustände, wie sie damals waren, diese ganze Sünde der Welt, und es müssen wirklich schreckliche und schlimme Zustände gewesen sein, so wird es auch mal sein, wenn Jesus wiederkommt. So wird er die Welt vorfinden, heißt es hier in Matthäus 24, in der bekannten Endzeitrede. Und das, was hier steht, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und so weiter. Das heißt, die haben einfach gelebt, ohne Rücksicht auf Gott. Das hat die überhaupt nicht interessiert, dass da ein Noah seine Arche baut. Das war denen egal. Und die Arche, das werden wir ja gleich noch sehen, das war ja wirklich ein Warnzeichen Gottes. Das war ja ein Riesenkasten. Aber denen war das egal. Aber gerade weil Jesus uns das hier sagt, dass es mal wieder so sein wird, das haben wir hier gerade gelesen, lohnt es sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie war es denn zu den Tagen Noahs? Sind wir heute davon so weit weg in unserer Welt? Und wenn wir uns das anschauen, wie es damals so aussah, da stoßen wir am Anfang von Kapitel 6 gleich auf einen sehr merkwürdigen Text. Also wirklich merkwürdigen Text. 1. Mose 6, 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, wie schön sie waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Boah, ganz strange der Text. Ganz, ganz komisch. Aber der Höhepunkt, der wirkliche Höhepunkt der Sünde, die damals vorherrschte. Es gab offensichtlich unzählige Verbindungen zwischen den Menschen und diesen Gottessöhnen. Zwischen den Menschen und der unsichtbaren Welt. Zum einen scheint es von Menschen ausgegangen zu sein, die überhaupt keine Probleme auch damit hatten, ihre Kinder irgendwelchen Götzen zu opfern. Okkultismus pur. Teuflische Kulte waren an der Tagesordnung. Und auf der anderen Seite diese Gottessöhne, wo wir uns fragen müssen, was ist denn hier gemeint mit diesen Gottessöhnen, die sich einfach die Frauen der Menschen genommen hatten, so wie im Tierversuchslabor man sich die Tiere nimmt und mal testet und dann guckt. Also ganz, ganz krass und heftig. Ein teuflischer Plan, um die Menschheit nur noch weiter zu verderben. Wer könnten denn diese Gottessöhne gewesen sein? Und da lesen wir in Judas 6, und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln auch unter der Finsternis verwahrt. Also vermutlich waren es tatsächlich die Engel. Und wir lesen noch an anderen Stellen, dass dieser Zugang der Engel in unsere Welt hinein auch heute noch da ist. Wir finden in der Bibel ganz, ganz viele Stellen, wo die Engel menschliche Gestalt annehmen und hier auf der Erde sichtbar werden. Zum Beispiel in 1. Mose 19, Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Ja, bei Abraham. Wir finden das an vielen Stellen in der Bibel, dass dieser Zugang von der Engelwelt in unsere Erde hinein, in unsere Welt hinein, durchlässig ist. Wir finden eine spannende Stelle im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 4, Vers 9. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl den Engeln als auch den Menschen. Das heißt, die Engel bekommen mit, was hier auf dieser Erde passiert. In Hebräer lesen wir, Hebräer 13 muss es sein, da wisst ihr nicht, dass einige von euch Engel beherbergt haben, die halt in Menschengestalt auf der Erde waren. Also vermutlich ist mit diesen Gottessöhnen hier, sind da auch Engel, gefallene Engel natürlich gemeint. Gefallene Engel, die hier in den Herrschaftsbereich der Menschen eingedrungen sind, nur um wirklich diese Sünde zu einem Höhepunkt zu treiben vor der Sintflut. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht denn die Welt heute aus? Ist das so viel besser wie damals, als sie sich nur um sich selbst gedreht haben? Schaut mal in die Welt heute, denkt mal drüber nach. Wie sieht es denn hier aus? Nenn nur das Stichwort, was ich auch morgen gern machen würde in meinem Seminar, was hier gut zum Thema passt, dieses ganze Gender-Zeugs. Braucht es wirklich tausende von verschiedenen Geschlechtern oder reichen denn die zwei nicht aus, die Gott uns gegeben hat? Wie gehen wir damit um als Christen? Mit diesen Gender-Sternchen und Unterstrich und wie auch immer? Wird nicht mehr lang dauern, dann kann ich mir mein Kind vielleicht designen lassen. Aber ich hätte gern einen Jungen, blond, ja, oder wie auch immer, intelligent. Wie wird das weitergehen bei uns? Was schätzt ihr, wie viele Abtreibungen pro Woche geschehen, allein hier in Deutschland? Und auch nur die, die statistisch erfasst werden und hier in Deutschland geschehen. Das sind über 2000 Abtreibungen. Wenn wir hier 100 Leute sind im Saal, schätze ich mal vielleicht ein bisschen mehr, dann ist das hier die Menge mal 20. An Kinder, die allein in Deutschland innerhalb von einer Woche abgetrieben werden. Sind wir so weit weg von damals? Wir müssen ja nur anschauen, die Kriege, die Konflikte, die es in dieser Welt gibt. Ich weiß nicht, was dir noch einfällt. Und das Ganze fängt ja harmlos an. In Kirchengemeinden wird Yoga angeboten, Horoskope, Karten legen, Kontakt aufnehmen zu Toten. Wir kriegen immer so eine kostenlose Zeitung, die ich mal aufgeschlagen habe, und da war tatsächlich eine Riesenanzeige, wer sich die Karten legen oder aus der Hand lesen lassen will. Scheint Geld einzubringen. Also ich glaube nicht, dass wir so weit weg sind von dem, was damals zur Zeit Noahs passiert ist. Ja, das mit diesen mit dieser komischen Geschichte, wo das dann das Ganze dann so seinen Höhepunkt genommen hat mit den Gottessöhnen. Das sehen wir hier nicht, aber ansonsten muss ich sagen, puh, der ganze Hass und Neid, der in der Welt ist, Mord und Totschlag, bis hinein auch in okkulte Handlungen. Ich habe mal einen Freund, oder ich habe immer noch einer meiner besten Freunde, und das ist jetzt schon lange her, da haben die meisten von euch noch gar nicht gelebt. Ich komme ja aus Frankfurt und bin da auch in den Jugendkreis gegangen. Und der hat dann eine Stunde mal vorbereitet, tatsächlich über Okkultismus. Und er hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und nur auseinandergesetzt, das Zeugs nicht gemacht, nur auseinandergesetzt. Und er wollte dann anfangen an diesem Abend und er konnte es nicht, er war fertig mit den Nerven. Er war fix und alles, habe ich nie erlebt. Nur weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter, als wir glauben. Und es ist kein Spaß, sich damit einzulassen. Ich hoffe, dass du da noch keine Erfahrung gemacht hast. Und ich rate dir, das auch nicht zu tun. Als ich in eurem Alter war, bin ja erst relativ spät zum Glauben gekommen, aber damals konnte man auch noch mit, kannst auch noch 19 auf die JK kommen. Ne? Damals gab es noch 2 Jugendkonferenzen. Was wir da erlebt haben, teilweise auch von Jugendlichen, die da waren und dann auch, damals war es glaube ich sogar noch ein Stück weit mehr Mode, dann so Tische, Rücken und was auch immer, was Stühle, ja, egal. Das war schon krass, die waren richtig, richtig besessen, was man da so mitbekommen hat damals. Und ich hoffe, dass ihr damit noch nicht so in Konflikt gekommen seid und dass es auch nicht geschehen wird. Und dann reicht es Gott. Und dann kommt ein heftiges Gerichtswort. Die Verse direkt danach, in Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war. Merkt ihr die Wörter? Alles nur böse, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. ein hartes Gerichtswort. Und auch hier wieder dieser Vers 8. Der Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn, wo Gott schon wieder den Ausweg hat. Wo Gott schon wieder sagt, hey, ich will weitermachen mit den Menschen. Ich will weitermachen, weil ich sie unendlich lieb habe. Genauso wie bei Adam und Eva, wo Gott mit dem Gerichtswort schon die Lösung wieder gibt und einfach andeutet, er will weitermachen. Aber trotzdem heißt es hier, Gott hat es bereut, die Menschen gemacht zu haben. Und ich habe euch mal, in meiner Kleingruppe kam auch genau diese Frage. Die haben schon vorgearbeitet. die kam heute Morgen schon. Kann es sein, dass Gott etwas bereut hat? Wusste der denn nicht, was passieren kann? Na klar wusste der das. Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Gott hatte ja auch vorher schon den Plan B parat. Was heißt das denn, wenn Gott etwas reut oder bereut, wie es hier steht? Ich habe euch zwei Bibelstellen rausgesucht, wo das gleiche Wort auch nochmal drin vorkommt im Hebräischen. Das ist einmal 1. Samuel 15, die Verse 10 bis 11. Da geschah das Herrn Wort zu Samuel, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Aber nur ein paar Verse später schreibt der gleiche Samuel, auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Ja, jetzt haben wir ein Problem, oder? Gereut Gott jetzt etwas oder nicht? Da ist eine Spannung drin, da ist eine richtig gute Spannung drin. Und wenn ich mir das hebräische Wort hier anschaue, dann ist das in erster Linie mal gar nicht so gemeint, dass Gott es wirklich bereut hat und dass er es gerne rückgängig machen würde, dass er die Menschen geschaffen hat. Das ist hiermit nicht gemeint. In erster Linie ist das mal ein Gefühl. Gott ist zutiefst, und andere Übersetzungen, die schreiben, bekümmert statt bereut. Gott ist zutiefst bekümmert, er ist zutiefst traurig darüber, was da auf der Erde abgeht. Mensch, der hat ihnen so viel Liebe entgegengebracht. Und die Menschen, die wollen von ihm nichts wissen. Im Gegenteil, die gehen in eine komplett andere Richtung. Und deswegen kann man das hier schreiben. Mensch, Gott war zutiefst traurig, er war bekümmert, dass er das sieht, was den Menschen hier, was da geschieht, was da vor sich geht. Aber er hat es nie bereut, sie gemacht zu haben, in dem Sinne, dass er es gern wieder rückgängig machen würde. Dann hätte er mit Noah nicht weitergemacht. Deswegen kann Samuel hier schreiben, ja, aber es ist nicht so zu verstehen, dass ich das wieder rückgängig machen würde. Ich bin ja nicht so wie ein Mensch. Ich wusste ja, was passieren wird. Diese Worte sind hier kein Widerspruch. Wäre auch komisch, wenn Samuel sich nur ein paar Sätze später schon widersprechen würde. Ja? Jetzt zieht er das gerade nochmal gerade. Und dieses Wort, was hier steht, das bedeutet auch, dass jetzt ein Schlusspunkt gekommen ist und Gott jetzt reagieren muss. Und dass jetzt das Gericht kommen muss. Weil er kann das nicht dulden, was da auf Erden passiert. Das Wort drückt aus, dass Gott sich jetzt zum Handeln entschließt. Und dass das Gericht jetzt, was er hier in Vers 5 und 6 und 7 angekündigt hat, auch durchgezogen wird. Und wenn wir bei uns heute in die Welt gucken und sehen, dass es vielleicht gar nicht so weit weg ist von den Zeiten damals, stellen wir uns natürlich die Frage, wie können wir denn reagieren? Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben hast, hoffnungslos durch die Welt gehst, seit Corona vielleicht noch mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf diese Kriege und diese Notsituationen in dieser Welt schaust. Da gibt es nur eine passende Reaktion. Und diese passende Reaktion ist, fliehe zur Arche. Fliehe zur Arche, fliehe zu Jesus, zu dem, der Liebe ist, zu dem, der uns Hoffnung schenkt, zu dem, der es gut mit dir meint, der es gut mit uns meint, zu Jesus, zu dem, der dich mit offenen Armen empfängt, zu dem, von dem es heißt, er wird dir mal jede Träne abwischen, zu dem, der dich in den Arm nimmt und sagt, ich bin bei dir. Ich werde die schlimmen Zeiten nicht wegnehmen können. Das haben wir gehört, der Sünde sollt ist der Tod, da gehst du jetzt durch. Aber weißt du was? Ich gehe mit dir dadurch. Ich gehe mit dir dadurch. Ich trage dich, wenn es sein muss, dadurch. Und ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es dir geht, weil ich habe das selbst durchgemacht am Kreuz. Du brauchst mir nicht erzählen, wie es dir geht. Ich weiß das und ich sehe das und ich kenne dich. Und du bist mein Kind und ich kümmere mich darum, dass du am Ziel ankommst. Fliehe zu Jesus, fliehe zur Arche. Nur so kannst du die Welt heute ertragen. Wenn du die Nachrichten schaust, man hat jetzt vor kurzem eine Studie gemacht und festgestellt, da sind wirklich nur negative Meldungen. Die lassen sich verkaufen. In einigen Grad der öffentlich-rechtlichen Programme wirklich nur, fast nur negative Meldungen. Und das kann schon einem sämtliche Hoffnung nehmen. Und wie gut ist das, wenn wir parallel zu diesen Nachrichten die Bibel haben und in Gottes Wort sehen, was Gott vorhat mit dieser Welt. Und sagen, ja, in der Bibel steht's doch, so wird's mal sein, wie es damals bei Noah war, wird's sein, wenn Jesus wiederkommt. Das muss vielleicht noch ein bisschen schlimmer werden, das wird passieren, aber dann kommt Jesus wieder. Und wie genial wird das sein, wenn wir da mal bei ihm sein werden. Und gerade in dieser Zeit will ich mich an Gottes Seite wissen. Da will ich die Sicherheit haben, dass Gott bei mir ist. Und dann kann und dann will ich mein Denken anpassen. Anpassen an Gottes Denken. Dann will ich Gott ähnlicher werden. Wir lesen bei Noah nicht, dass er Gott hinterfragte. Sag mal, Gott, muss ich jetzt wirklich die Arche bauen? Oh, ey, das ist ja ein Riesenschiff, was du da beschrieben hast. Oh, ey, das ist ganz schön viel Arbeit, Gott, weißt du das? Muss ich das wirklich machen? Kann ich mich ein bisschen kleiner bauen? Nein. Noah machte sich an die Arbeit. Noah wandelte mit Gott und tat das, was Gott gesagt hat, auch wenn er vielleicht nicht gleich alles verstanden hat. Und uns geht es doch genauso. Wir haben doch bei Adam und Eva schon gesehen, dass Gott uns eben nicht immer alles erklärt. Weil er souverän ist. Weil er weiß, was gut für uns ist. Und weil er uns geschaffen hat und die Bedienungsanleitung für dich und mich am besten kennt. Und wenn ich so leben will, dass ich immer mehr nach Gottes Willen frage, dann stelle ich eben nicht mehr die Frage, was kann ich denn gerade noch tun, damit ich innerhalb der Gebote Gottes wandle? Wir hatten ja die Stelle, ne? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die werden ein Fleisch sein. Eine ganz klare Reihenfolge, dass Gott sagt, hey, Vater, Mutter verlassen, die Frau anhängen, also heiraten und dann werden sie ein Fleisch sein, dann Geschlechtsverkehr. In unserer Welt ist das ja längst umgedreht. Da muss ich ja vorher ein bisschen ausprobieren und so. Und dann stelle ich die Frage, wenn ich eine Beziehung habe und ich verheiratet bin, wie weit kann ich denn gehen, damit ich gerade so noch in Gottes Geboten wandle? Und ich sage euch, diese Frage ist falsch. Wir müssen die Frage stellen, wie kann ich denn leben, um Gott immer ähnlicher zu werden, um ihn groß zu machen und immer Gott ähnlicher zu werden? Was kann ich tun, um an der Arche mitzubauen, an der Arche Gemeinde? Was kann ich tun, damit ich mein Haus nicht auf Sand baue? Das ist eine ganz andere Fragestellung. Stell dir vor, du bist Pilot. Stell dir vor, du bist Pilot beim Landeanflug. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geflogen ist. Wahrscheinlich dann aber nicht im Cockpit. Aber so ein Pilot beim Landeanflug, der sieht ja aus seinen Fenstern nicht viel, wer schon mal im Cockpit war. Ich hatte das Vorrecht, da mal zu sein und muss sagen, also du siehst fast gar nichts. Also ohne deine Instrumente wärst du blind. Da könntest du das gar nicht fliegen, das Gerät. Aber bei so einem Landeanflug muss sich der Pilot ohnehin auf den Fluglotsen verlassen. Und wenn der Fluglotse ihm sagt, flieg langsamer, dann fliegt er langsamer. Wenn der Fluglotse ihm sagt, pass mal auf, wir haben hier gerade die letzten drei Flieger, die ich hier runtergeholt habe, die haben mir gemeldet, auf der Höhe gibt es Turbulenzen, flieg mal ein bisschen höher und geh dann mal ein bisschen steiler in den Sinkflug, dann wird er das tun. Oder wenn der Pilot sagt, pass mal auf, flieg mal ein bisschen schneller, weil hinter dir ist noch eine Maschine, die schnell landen muss, dann wird er das auch tun. Das heißt, er wird all das tun, was der Fluglotse sagt. Und er wäre ja schön blöd, wenn er das hinterfragen würde und sagen würde, Mensch, ich hätte Lust so ein bisschen so ein Grad noch weiter nach rechts oder ein Grad weiter nach links oder, ne, oder vielleicht doch ein bisschen schneller zu fliegen, weil ich will schnell Feierabend machen oder so. Wäre ja blöd, wenn er das machen würde, weil das wird unweigerlich zu einem Crash führen. Dann wird er die Landebahn verpassen, wird zu früh oder zu spät runterkommen. Der muss sich voll auf die Anweisungen des Fluglotsen verlassen. Und er wird es nicht hinterfragen, glaubt mir. Der wird die nicht hinterfragen, weil er genau weiß, der weiß am besten, wie ich da jetzt runterkomme, weil der holt hier ein Flugzeug nach dem anderen runter. Der kennt seinen Flughafen, der weiß, wo es Turbulenzen gibt und so weiter. Und wenn du das als Pilot schon nicht tun würdest, um so einen Crash zu vermeiden, warum machen wir das dann täglich in unserem Leben? Dass wir gucken, gerade noch so vielleicht so ein bisschen nach links von Gottes Wort, dass ich, und irgendwann kommt es dann zum Crash. Irgendwann kommt es dann zum Crash und wir fliegen auf die Schnauze. Weil wir uns eben nicht an Gottes Gebote gehalten haben. Weil wir sich hinterfragt haben, denkt an die Schlange heute Morgen, meinst du das wirklich ernst, Gott? Gilt es heute noch? Ist doch schon so alt, dein Wort. Und dann kommen wir vom Weg ab und dann landen wir auf der Schnauze. Das kann manchmal glimpflich ausgehen, manchmal auch ganz schön schmerzhaft sein. Wenn wir als Fluglotse schon, wenn wir als Pilot schon uns voll auf das, auf die Vorgaben von dem Fluglotsen verlassen, warum machen wir das in unserem Leben nicht, wo unser Lotse doch Gott ist, der uns wunderbar durchs Leben führen kann? Und wir sind immer wieder so blöd und verlassen die Wege Gottes. Wandle mit Gott und gehe zu Jesus in die Arche. Das ist das, was wir in solchen Zeiten tun können. Wandle mit Gott, so wie Noah, und dann gehe zu Jesus in die Arche. Hol ihn ins Boot. Und dann fängt Noah an, diese Arche zu bauen. Und wahrscheinlich, wir lesen es nicht genau in der Bibel, aber wahrscheinlich wurde er ganz arg verspottet. Warum sollte es damals anders gewesen sein als heute? Stell dir vor, heute würde jemand eine Arche bauen. Ja gut, heute haben wir sogar noch größere Schiffe als die Arche, wenn ihr mal nach Hamburg in den Hafen geht und so. Aber stellt euch vor, um das mal so als Beispiel zu nehmen, heute würde jemand ein Raumschiff bauen. Ein Mega-Raumschiff und würde den Leuten erzählen, ja, Gott hat mir gesagt, er wird die Erde hier vernichten und ich soll mit ein paar Tieren ins Weltall fliegen, damit ich überlebe. Die Leute würden doch anfangen und sich lustig machen. Es wird YouTube-Videos geben, die würden das ins Lächerliche ziehen. Warum soll das damals anders gewesen sein? Wir lesen es nicht, aber ich vermute sehr, sehr stark, die haben auch nur ausgelacht. Guckt dir mal den an. Ja, gell? Voll durchgeknallt, der Alte. Ja, und hört Gott irgendwie da reden, ne? Aber Noah hat weitergemacht. Weil er wusste, das ist Gottes Weg, hat an Gott festgehalten. Ist egal, ob er zum Gespött der ganzen Umgebung wird. Vollkommen egal. Und mit jedem Meter, den diese Arche höher wurde, müssen die Menschen doch gesagt haben, das gibt's doch nicht. Der meint das wirklich ernst. Das war ein Warnsignal Gottes. Wir werden gleich sehen, wie groß diese Arche wirklich war. Und was ist passiert? Sie sind nicht umgekehrt, sie haben weiter ihr Ding gemacht. Erst als das Wasser dann kam, sind sie aufgewacht. Und jetzt ist eine ganz spannende Stelle hier zu lesen. Wer hat denn die Tür von diesem Schiff geschlossen? Hat es Noah gemacht? Nee, das war Gott. Gott hat die Tür zugemacht. Steht hier nicht, warum. Aber wenn ich Noah gewesen wäre, ich weiß nicht, wenn dann die Flut kommt und dann doch noch einige Menschen da an dem Holz kratzen und klopfen und Noah, komm bitte, ich bereue das und nimm mich mit, vergib mir. Ich weiß nicht, ob ich nicht nochmal die Tür aufgemacht hätte. Wahrscheinlich hätte der Noah auch so reagiert. Das ist eine Vermutung. Auf jeden Fall heißt es hier, Gott schließt die Tür. Gott sperrt sie aus. Das ist nicht Noah, der die Menschen auf dem Gewissen hat, weil er sie nicht mehr in die Arche nimmt. Das ist Gott. Und wie gut ist das für den Noah, dass Gott das tut. Dass Gott die Tür schließt zur Arche. Sintflut. Komisches Wort, ne? Sint ist ein altdeutsches Wort, es kommt von allgegenwärtig. Ja, also wirklich davon, die Flut, die ist allgegenwärtig, die war weltweit. Davon bin ich fest überzeugt. Aber tatsächlich könnte man natürlich auch sagen, die Sündflut, weil die gekommen ist aufgrund der Sünde der Menschen. Das Interessante ist, dass es tatsächlich weltweit über 260 Berichte einer Flut mit teilweise bemerkenswerten Ähnlichkeiten gibt. Das heißt, es hat sich mal jemand auf den Weg gemacht vor ein paar Jahrzehnten und hat geforscht. Und überall, in allen Ländern, gibt es Berichte von einer Flut, von einer weltweiten Flut. Ja, natürlich. Natürlich, die Flut überlebt haben, werden das weitererzählt haben. Und es ist weiter überliefert worden. Und es ist in die Welt hinausgetragen worden. Und das ist ganz, ganz spannend. In den unterschiedlichsten Kulturen gibt es Geschichten und Legenden über eine Sintflut. Auch Berichte über eine gemeinsame Sprache, die es mal gab, und einen Turmbau sind sehr, sehr weit verbreitet. Und ein Historiker, der schreibt, es gibt durchaus Indizien und Belege dafür, dass Menschen damals die Flut völlig selbstverständlich als echtes Geschehen voraussetzen. Das war nicht nur bildlich gemeint. Dazu gehören vorliegende Keilschriften altorientalischer Herrscher, wie die wie selbstverständlich auf der Flut als historisches Geschehen Bezug nehmen. Auch die mehr als 260 Sintflutberichte, die Heinrich Lüken Mitte des 19. Jahrhunderts zusammentrug, machen deutlich, dass in vielen Stämmen und Völkern die Erinnerung an eine weltweit große Flut bewahrt worden ist. Dieser Axel Schweiger hat ein dickes Buch geschrieben, Gott und Geschichte. Ich glaube, das gibt es hier auch zu kaufen. Absolut genial. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir uns denn die Arche vorstellen? Jetzt denkt ihr vielleicht dann so, ich habe ja auch gerade kleine Kinder, so diese Bilderbücher, wo die Arche dann so oder so ähnlich gemalt wird. Arche heißt tatsächlich Holzkästlein. Holzkästlein. Und das Wort taucht nochmal auf, nämlich bei Mose. Der Mose hatte seine eigene Arche. Wo wird das gewesen sein? Wo hatte Mose seine Arche? Was meint er? Dieses kleine Kästlein, in dem ihm seine Mutter gelegt hat. Dieses kleine Kästlein, in dem Mose als Baby reingelegt wurde, da steht das gleiche Wort, Arche. Arche, Mose. Aber diese Arche, die hier in der Bibel beschrieben wird, die war deutlich größer. Die Arche war ein ganz schön großer Kasten, ne? Also, wir wissen nicht auf den Meter genau, wie groß sie war, weil die damalige Angabe waren Ellen. Und jetzt haben wir ja schon unterschiedlich lange Ellen. Ja? Und das wird dann plus minus ein paar Meter aber nur sein und nicht irgendwie 20, 30 Meter. Ja? Aber tatsächlich 150 Meter plus minus lang ist schon ganz ordentlich. Ihr habt gesehen, wie groß sie ist, wie hoch sie ist, wie klein die Menschen dagegen sind und die Busse. Also schon ganz schön gigantisch. Und oft wird gespottet, dass da ja gar nicht alle Tiere reingepasst haben. Aber Gott hat ja letztendlich nur die Arten geschaffen. Und mit den Arten, da sind wir bei Grundarten bei ungefähr 16.000. Und viele davon waren sehr, sehr klein. Das heißt, von den Berechnungen her haben die da gut reingepasst. Die Frage ist nur, wie kamen denn die Tiere in die Arche? Musst du Noah die jetzt alle einfangen? Das ist ja auch eine spannende Frage. Und da lesen wir natürlich in der Bibel, dass Gott ganz klar Zugriff hat auf die Tierwelt auch. Welche Geschichten fallen euch ein, wo Gott Zugriff hat auf die Tierwelt? Denkt an Jona und den Wal. Der Wal, der war da nicht zufällig. Den hat Gott dahin geschickt. Ja? Und ich habe einen spannenden Artikel gefunden aus dem Jahre 2005. Rätselraten um den sechsten Sinn der Tiere. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie groß der Zugriff von Gott ist. Und wie das, gibt viele Dinge, die wir nicht erklären können. Zu der Zeit war in Südostasien, da gab es einen großen Tsunami. Und er hat vielen tausenden Menschen das Leben gekostet. Und die menschlichen Leichen lagen überall rum, weil es eine gigantische Flutwelle gab und ganze Urlaubsressorts da überflutet worden sind. Das Spannende ist, Tierkadaver hat man überhaupt nicht gefunden. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort auch, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, die bekommen vorher schon scheinbar irgendwas mit. Also ganz spannend und ich glaube, dass Gott da viel, viel mehr Zugriff auf die Tierwelt hat, als wir es vermuten. Das ist hier ungeklärt. Die wissen nicht, wieso man da keine Tierleichen gefunden hat. Da gab es ja auch ganz viele Tiere. Haben die sich schneller vorher zurückgezogen? Warum gab es da so wenig Tierleichen? Eine andere Frage ist, was ist denn mit dem Wasser? Wo kam denn das ganze Wasser her, dass so eine Flut weltweit sein kann? Und auch hier gibt es spannende Berechnungen. Dass es einen Kontinentaldrift gibt, das wisst ihr ja. Und mittlerweile ist der relativ langsam. Das heißt aber nicht nur, wie wir heute sehen, dass der langsam ist, dass der vor tausenden von Jahren auch so langsam war. Und jetzt ist man hergegangen und es war tatsächlich wahrscheinlich nicht so. Damals gab es das Himalaya-Gebirge noch nicht in der Größe. Sondern die Erde war viel glatter und ebener. Und wenn man die ganzen tiefen Meeresspalten und so, wenn man das alles einebnen würde, dann würde das ganze Wasser, was sich jetzt in den Ozeanen befindet, eine Dicke geben, dass wir eine Tiefe haben von 2,7 Kilometern. Ja, also wenn die Erde wirklich komplett flach wäre, dann haben wir, würde das Wasser 2,7 Kilometer hoch die Erde bedecken. Das ist ziemlich spannend. Und ich vermute sehr, sehr stark, dass dann dieser Kontinentaldrift auch erst nach dem Turmbau zu Babel dann auch angefangen hat, dass die Menschen in alle Erden verteilt wurden und zwar viel schneller vonstatten ging, als wir das vermuten. Am Himalaya, in den Alpen, in den Wüsten, wo es jahrelang nicht geregnet und kein Wasser gab, da wurden tatsächlich Fossilien von Meerestieren gefunden. Die gibt es. Und wie die da hingekommen sind, ist eine spannende Frage. Ich habe eine Antwort. Und ihr jetzt auch, hoffentlich. Ja? Also natürlich gibt es auch noch andere Erklärungen. Die Wissenschaft, die versucht sich ja dann schnell an irgendwelchen Theorien. Aber ich vermute, dass die Flut sehr stark damit zu tun hatte. Wir lesen im Psalm 104, Verse 6 bis 9. Die Urflut bedeckte sie, die Erde, wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor dem Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Das lesen wir im Psalm 104. Und eine klare Reihenfolge. Die Flut und dann die Berge, die sich verschieben. Nach der Flut, was ist das Erste, was Noah tut? Das Erste, was er tut, ist, einen Altar zu bauen für Gott. Und Gott zu danken, dass er gerettet worden ist. Hast du Gott schon gedankt, dass du gerettet worden bist? Dann gibt er uns ein paar Regeln für die neue Welt. Zum Ersten, wir müssen jetzt ein bisschen schneller hier vorwärts gehen, zum Ersten segnet er Noah und verspricht Segen. Er erinnert nochmal an das Mehrungsgebot, was Adam und Eva schon bekommen haben. Er legt eine Furcht auf die Tierwelt vor den Menschen, dass sie die Menschen nicht attackieren und angreifen, die ersten Menschen. Stell dir das vor, die wären da gleich vernichtet worden, dann wäre die Menschheit ausgerottet gewesen. Und Gott gibt den Menschen erneut die Herrschaft über die Tiere. Also er wiederholt im Prinzip das, was er Adam und Eva auch schon gesagt hatte. Und er verspricht eine Rache an den Menschenmördern. Also wer einen Menschen umbringt, dass Gott sich da rächen wird. Und dann kommt es zu einem herrlichen Bund mit Noah, zu einem Vertrag, den Gott mit Noah macht. Und das sichtbare Zeichen dieses Vertrages schenkt Gott den Regenbogen. Vielleicht durch die veränderten Wasserverhältnisse, wie auch immer, den Regenbogen scheint es dann tatsächlich erst mit oder nach der Sintflut gegeben zu haben. Und Regenbogen, das ist ja was Spannendes. Noah kannte das ja vorher nicht. Und das hebräische Wort, das hier steht, das steht eigentlich für einen Kriegsbogen. Und wenn ihr jetzt so einen Regenbogen seht, in welche Richtung zielt er denn? Wenn das ein Kriegsbogen wäre, der zielt nach oben, wenn ihr einen Bogen kennt, ne? Das heißt von der Erde weg. So als sichtbares Zeichen, Gott wird diese Erde, und das verspricht er ja auch, er wird keine weltweite Flut mehr über diese Erde schicken. Und dieser Regenbogen, dieser Kriegsbogen zielt von der Erde weg. Wenn er den Bogen praktisch dann fertig baut und dann schießt. Cooles Bild, finde ich. Genau, das hatten wir. Und dann, Die Menschen sind böse. Noah baut Wein an. Das dauert ein bisschen, so 3 Jahre. Und von dem ersten Wein trinkt er ein bisschen zu viel und ist besoffen. Und könnt ihr nachlesen dann, sein Sohn Ham, der entehrt ihn. Der geht dann ins Zelt und macht sich lustig. Habt ihr den Alten gesehen, sagt er zu seinen Brüdern. Hä? Guck mal hier, der liegt da halbnackt in seinem Zelt und hat sich bedudelt. Ja. Wir waren heute bei dem Workshop mit dem Alkohol. Noah war dann nicht da scheinbar. Aber ja, da sprach er Mose, verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte, und sprach weiter, gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breitete Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Die Folge ist, die beiden Söhne, die Noah dann bedeckt haben, die werden gesegnet und Ham wird verflucht. Machen ein bisschen schneller weiter. Und dann kommt dieses Kapitel 10. Kapitel 10 ist das, was Benjamin heute gemacht hat in Kapitel 5. Da kommt nochmal eine Aufzählung von 70 verschiedenen Nationen. 70 verschiedene Nationen. Und da bist du und ich, da gehören wir auch dazu. Zu diesen Nationen. Erst danach kommt ja, das werden wir heute Abend, wird Cashi uns damit reinnehmen, kommt ja Abraham, dass Gott sich nochmal ein besonderes Volk erwählt. Aber diese Nation, die hat Gott ja auch im Blick. Und die sind hier alle aufgeführt. 70 Stück. Und die sind die, wo wir auch dazugehören. Gott hat dich und mich im Blick. Und da bist du mittendrin. Und dann kommt dieser Turmbau zu Babel. Die Menschen fangen schon wieder an, sich um sich selbst zu drehen, wollen sich selbst ein Denkmal setzen, wollen sich selbst verwirklichen. Ihr merkt, das wiederholt sich. Das ist das, was der Prediger sagt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Menschen, die sind doch alle immer irgendwie gleich. Ne? Die Menschen haben aus der Flut nichts gelernt. Die ist doch noch gar nicht so lange her. Aber Gott nimmt es mit Humor. Und das nächste Gericht Gottes kommt, die Sprachverwirrung. Und Sprachverwirrung, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn man nicht mehr die gleiche Sprache spricht, das führt zu Misstrauen. Man versteht den anderen nicht richtig und man vertraut dem anderen dann nicht mehr richtig. Und so gehen die Menschen ihre eigenen Wege und Gott verteilt sie über die ganze Erde. Am Ende von Kapitel 11 lesen wir dann noch das Geschlechtsregister bis Abram, wo Cashi dann heute Abend weitermachen wird. Das war's zur Urgeschichte im Schnelldurchgang jetzt. Sicherlich nicht alle Fragen, die jetzt beantwortet werden können, aber diese Geschichte mit der Arche finde ich schon sehr beeindruckend, was das für ein gigantischer Kasten war. Wow. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Himmlischer Vater, und es ist einfach, wenn wir das sehen hier, diese ganzen Dinge mit der Arche und wie viel Sünde da in der Welt war, oder auch mit dem Turmbau zu Babel, dass die Menschen kurz danach schon wieder angefangen haben, dich abzulehnen. Das ist einfach echt erschütternd, dass aus unserem Herzen nichts Böses kommt, immer wieder nur böse Dinge kommen, Herr. Und wir kennen uns selbst am besten und wir sehen auch, dass bei uns das nicht viel anders ist, dass wir auch immer wieder so blöd sind und deine guten Wege verlassen. Und ich danke dir, dass du trotzdem weitermachst, dass du immer wieder weitermachst und uns nicht loslässt. Hab vielen, vielen Dank dafür. Hab Dank, dass wir dir trotzdem so dermaßen wichtig sind, auch wenn wir so untreu sind, bist du doch treu, Herr. Und ich danke dir, dass sich das durchzieht durch die ganze Bibel, dass du uns nicht fallen lässt, uns nie aufgibst. Das gilt ganz allgemein für die Menschheit, aber auch für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Dank dir, Dank sei dir dafür, Herr. Und ich kann dich nicht genug loben und preisen dafür, dass du nicht locker lässt bei uns. Und du siehst jeden Einzelnen hier, wie es ihm gerade geht und wie eng er mit dir ist oder wie weit er oder sie von dir entfernt ist. Und bete darum, dass du jeden Einzelnen von uns wieder zurückziehst zu dir. Denn in dieser Welt der Hoffnungslosigkeit, da bist du unser Lichtblick, unsere Hoffnung, an die wir uns klammern wollen und nicht loslassen wollen. Ich möchte dich jetzt für die Kleingruppen bitten, dass du einfach auch die Gesprächszeit segnest, dass du uns einen guten Austausch schenkst und dass du da auch mitten unter uns bist. Amen.